Am 8. Januar erschien eine neue Bertelsmann-Studie über Muslime in Deutschland und die Wahrnehmung des Islams durch die deutsche Bevölkerung. Für diese aktuell sehr wichtige Studie haben Professor Kai Hafes und Sabrina Schmidt der Uni Erfurt zusammen mit anderen Wissenschaftlern Daten des Projekts Religionsmonitor ausgewertet. Herr Hafes, wenn Sie kurz erklären könnten, was das Projekt Religionsmonitor ist und worin genau Ihre Arbeit bestand?
Der Religionsmonitor der Bertelsmann Stiftung beschäftigt sich sowohl mit der Wahrnehmung der Mehrheitsgesellschaft gegenüber Minderheitenreligionen als auch mit den Minderheitenreligionen selbst, ihren Lebenswelten, Denk- und Verhaltensweisen. Es gab zwei Teilstudien in dieser Sonderauswertung. Die eine haben Sabrina Schmidt, ebenfalls Mitarbeiterin hier, und ich zusammen gemacht. Und dort ging es um die Wahrnehmung der Muslime durch die Nichtmuslime, also die Mehrheitsgesellschaft in Deutschland. Der andere Teil von Dr. Halm und Frau Sauer, Essener Zentrum für Türkei-Studien, hat sich mit den muslimischen Lebenswelten selbst beschäftigt.
Ein Ergebnis der Studie ist eben, dass die Mehrheit der deutschen Bevölkerung ein negatives Bild von der Religion Islam hat. 61% sind der Ansicht, der Islam passe nicht in die westliche Welt, 57% nehmen ihn als Bedrohung wahr und gut ein Viertel möchte Muslimen die Einwanderung gleich ganz verbieten. Warum treten so viele Menschen dem Islam ablehnend gegenüber und haben Angst davor sogar?
Es gibt eine Reihe von Gründen, die sind zum Teil in der mangelnden Bildung im Bildungssystem zu suchen. Auch gebildete Menschen haben hochgradig Vorurteile, wenn auch weniger als weniger formal gebildete Menschen. Dann spielt der Kontakt eine Rolle. Viele Menschen, die ein negatives Islambild haben, haben persönlich gar keinen oder kaum Kontakt zu Muslimen. Kontakt differenziert ja immer die Wahrnehmung einer Religionsgruppe und der ist eben leider in Deutschland häufig noch nicht so vorhanden. Dann politische Einstellungen spielen eine gewisse Rolle. Konservative oder rechte politische Einstellungen wirken sich negativ aufs Islambild aus. Liberale oder linke Einstellungen dämpfen die ganze Sache und wirken sich positiv aus. Das sind so die Rahmenfaktoren. In der Medienwissenschaft nennen wir das auch intervenierende Faktoren. Nun kommt aber ein starker Impuls dazu, den wir sozusagen, wir sagen ex negativo, häufig vermuten müssen, denn er ist sozusagen von den Religionsmonitor selbst nicht befragt worden, aber es gibt eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass Medieneinflüsse hier eine ganz starke Rolle spielen, also dass sehr negativ geprägte Medienagenda, die überwiegend sich mit Problemen der islamischen Welt beschäftigt, Terror, Frauenunterdrückung, Salafisten und so weiter, wirkt offensichtlich angstauslösend und vorurteilsauslösend in Bezug auf den Islam. Also diese vier Bereiche würde ich auf jeden Fall nennen wollen: Bildung, Kontakte, politische Einstellungen und Medien.
Haben die Medien also versagt? Also ist da eine Schuld zuzuordnen, auch eine Verantwortung, dem entgegenzutreten?
Ich denke, die Medien machen da sehr vieles falsch. Also die Nachrichtendefinition, die wir üblicherweise haben, den Nachrichtenwert nach der negativen Abweichung von Normalität zu definieren, ist, glaube ich, längst überholt. Sie ist aber im Journalismus sehr weit verbreitet und viele Journalisten halten sozusagen die Negativnachrichten über den Islam für alternativlos. Natürlich geht es nicht darum, negative Nachrichten zu verschweigen, aber es geht um die Gesamtgemengelage. Natürlich, die islamische Welt mit 1,5 Milliarden Menschen hat sehr viel mehr zu bieten als nur Terrorismus und dergleichen Verwerfungen. Die Journalisten sollten hier möglicherweise ihre Nachrichtenwerte mal überdenken, stärkere Kulturberichterstattung, Gesellschaftsberichterstattung, weniger Politisierung und innerhalb der Politisierung möglicherweise auch nicht immer nur die negativen Gewaltszenarien in den Vordergrund rücken. Hier hat der Journalist meines Erachtens durchaus eine Wahl. Er kann definieren, er kann auswählen, er kann Nachrichtenwerte selbst festlegen. Und das ist nicht in Zement gegossen. Diese negativen Nachrichtenwerte können verändert werden. Insofern, ja, der Journalismus insgesamt versagt hier zum Teil, ist, glaube ich, mitverantwortlich für sehr hartnäckige Vorurteilsstrukturen und muss sich fragen, wie man sozusagen das eigene Bild diversifizieren und vervielfältigen kann.
Jetzt haben Sie ja eben schon die Kontaktmöglichkeiten, also die fehlenden Kontaktmöglichkeiten angesprochen. In den Schlussfolgerungen der Studie geben Sie auch an, dass der gesellschaftliche Dialog und Begegnungen gefördert werden müssen. Was können Sie sich denn da jetzt konkret vorstellen?
Ja, beim Dönerbudenbesitzer nicht nur einen Döner kaufen, sondern mit dem vielleicht auch mal mich unterhalten. Das wäre nicht schlecht, einfach mal nachfragen, wo er herkommt, wie es ihm geht und so weiter.
Alles klar.
Das wäre so ein praktisches Alltagsszenario. Mehr kommunizieren, mehr reden, Kontakt nicht dort, wo er sich anbietet, nicht vermeiden, sondern offensiv angehen und versuchen sozusagen Menschen, die von anderen Hintergründen kommen, die möglicherweise Integrationsschwierigkeiten auch haben, einfach einzubeziehen in das Alltagsgespräch. Das ist eigentlich die Aufgabe, der wir uns alle ein bisschen stellen müssen. Da kann jeder seine persönlichen Hausaufgaben machen. Natürlich müssen Institutionen auch vordenken. Das heißt, die Schulen müssen hier nach Möglichkeiten suchen. Wie gesagt, die Medien, auch die lokalen Medien. Es gibt hier viele Alternativen, Kirchen. Die politischen Bildungsträger in Thüringen müssen ebenfalls, glaube ich, nacharbeiten. Also ich habe hier mal eine interkulturelle Woche in Erfurt eröffnet und musste feststellen, dass das zwar ein interessantes, aber sehr abgezirkeltes Publikum war. Mhm. Das waren 100 Leute in einem verschlossenen Saal. Man fand überhaupt keine Medienberichterstattung am nächsten Tag, obwohl die Bürgermeisterin da war, sämtliche interessierten Abgeordneten, das Ganze in der jüdischen Synagoge stattfand. Das sind natürlich abgeschottete, elitäre Dialoge, die irgendwo in sowas wie einem Elfenbeinturm des Dialogs stattfinden. Und das wird uns sicherlich gesellschaftlich alleine nicht weiterbringen. Ich habe nichts gegen Elitendialoge, aber wir brauchen einen zivilgesellschaftlichen, breit aufgestellten Dialog, gerne auch mit Menschen, die Vorurteile haben, warum nicht? Mhm. Man sollte sie in Beziehung bringen und in Kontakt und ins Gespräch bringen mit Muslimen. Und ich glaube, dass Vorurteilsstrukturen, das zeigt auch unsere Statistik, sich sehr schnell reduzieren werden zumindest. Also unsere Statistik zeigt eindeutig, dass wer regelmäßig Kontakt am Arbeitsplatz, in der Freizeit, in Sportvereinen zu Muslimen hat, weniger anfällig ist für Islamfeindlichkeit. Also Kontakt vervielfältigt meine Eindrücke, relativiert die negativen Medienbilder, normalisiert sie. Der Muslim tritt mir plötzlich als Mensch gegenüber und nicht mehr als irgendwie so eine abstrakte ideologische Konstruktion. Denn das ist, glaube ich, das Hauptproblem. Viele nehmen in Deutschland den Islam gar nicht als Religion mehr wahr, sondern als reine Ideologie. Und das ist sicherlich nur ein Bestandteil des Islam.
Diese Islamfeindlichkeit ist ja jetzt auch deutlich für alle sichtbar in Form von Pegida-Demonstrationen und Ähnlichem. Ihnen sind diese Zahlen ja jetzt schon länger präsent, dass auch in der breiten Bevölkerung eben diese Islamfeindlichkeit herrscht. Wie war Ihre Reaktion auf die ersten Pegida-Demonstrationen?
Ja, mich hat das nicht großartig gewundert, das muss ich ganz ehrlich sagen. Wir hatten vor Jahren schon erste Versuche so einer Pro-Köln-Bewegung im Rheinland, aber dass sozusagen diese Stimmungen herrschten und dass sie Unzufriedenheit natürlich auch jederzeit mobilisieren könnten, das war mir immer klar. Seit 10, 15 Jahren versuchen wir, Bewusstsein dafür zu schärfen, dass es hier eine Problematik von eines Restbestandes an Fremdenfeindlichkeit in der gesellschaftlichen Mitte in Deutschland gibt. Bis vor kurzem noch hat man häufig in Frage gestellt, dass der Begriff Islamfeindlichkeit eigentlich zutreffend ist. Man hat von Islamangst, von Islamkritik gesprochen. Und wir haben aus der Soziopsychologie immer abgeleitet, ganz klar eigentlich auch aufweisen können, dass es sich hier um Feindlichkeitsstrukturen, um kollektive Vorurteilsbilder handelt. Also uns überraschen diese Bewegungen nicht, dass sie damit arbeiten. Die rechtspopulistischen Parteien in Gesamteuropa tun das seit 20, 25 Jahren. Leider ist auch im politischen Raum das Bewusstsein dafür erst sehr langsam gewachsen. Wenn man in die politischen Parteiprogramme reinguckt, dann sieht man, dass CDU und SPD Islamfeindlichkeit nicht mal als Problem erwähnen. Die Grünen tun das schon, die Linke tut es mittlerweile auch. Aber hier ist offensichtlich auch bei den politischen Eliten ein sehr sich langsam entwickeltes Bewusstsein. Und insofern, das muss man sehr in Anführungszeichen setzen, aber muss man Pegida fast dankbar sein, dass heute der Begriff Islamfeindlichkeit in jeder Nachrichtensendung akzeptiert wird, dass das Problem als solches zwar nicht beseitigt ist, aber zumindest mal erkannt wird. Ne?
Ja, das wäre jetzt auch meine Frage gewesen. Sehen Sie dann quasi schon eine Chance da drin, dass man jetzt darüber eben redet und in Diskurs kommt?
Also als Politologe weiß ich, dass jede große Krise in einer Gesellschaft quasi durch die Hintertür auch wieder Chancen eröffnet. Viele Krisen und Konflikte bringen Gesellschaft so an die Grenzen ihrer Friedfertigkeit und ihrer Lebensfähigkeit, dass grundsätzlich neue Fragen gestellt werden und dass auch das Bewusstsein bei denjenigen, die eigentlich liberal sind, nochmal geschärft wird dafür, welche Probleme es an einer Gesellschaft gibt. Das sind sozusagen Nebenwirkungen. Das soll aber das Problem Pegida nicht verniedlichen. Ich glaube, diese hohen Islamfeindlichkeitsraten sind besorgniserregend. Es gibt eine Menge politische Unzufriedenheit, die auch mit vielen sozialen Fragen zusammenhängt. Unsere Daten sagen auch, das ist ein Punkt, den wir noch nicht erwähnt haben, dass die Lebenszufriedenheit der Menschen eine große Rolle spielt. Das heißt auch die sozioökonomische Lebenszufriedenheit. Wer unzufriedener ist mit seinem Leben, ist auch tendenziell islamfeindlicher. Das heißt, hier gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Feindbild Islam, das sozusagen als Sündenbock herhält für eine allgemeine Lebensunzufriedenheit in Zeiten der Verunsicherung und der Krise in einer Gesellschaft. Das müssen wir ganz klar sehen. Früher hat man das in der Soziologie den sogenannten Fahrradfahrerkomplex genannt, nach oben buckeln, nach unten treten. Menschen, die sozusagen repressiven Situationen ausgesetzt sind, die in Krisenzeiten leben, suchen sich häufig ein Ventil für ihre Frustration. Und das scheint im Moment irgendwie dieses Feindbild Islam zu sein, massiv. Aber auch andere Feindbilder, ich glaube Pegida, wer da genau hinschaut, erkennt, dass das eine allgemeine Deliberalisierungstendenz ist, die da propagiert wird. Es gibt da auch homophobe Tendenzen, es gibt alle möglichen antiliberalen Tendenzen. Und das ist die abschließende Ironie dieser Bewegung, dass sie sozusagen sich entzündet hat, auch an dem neoliberalen Trend in unserer Gesellschaft, an wachsender ökonomischer Disparität, aber dass die gleichen Menschen, die darunter leiden, statt sich gegen diese ökonomischen Zwänge zu wehren, sich im Grunde gegen Minderheiten wehren, gegen Abweichungen wehren, gegen also liberale Tendenzen und dadurch im Grunde unsere Gesellschaft noch restriktiver machen, statt sie zu emanzipieren, statt für Gleichberechtigung und Gerechtigkeit zu sorgen.
Wir haben jetzt schon ein bisschen drüber gesprochen, wer quasi islamfeindlich ist. Sie haben das erzählt mit der politischen Orientierung. Für ein Studentenradio vielleicht ganz auch interessant, wie schaut es mit der Wahrnehmung des Islams im studentischen Milieu aus? Können Sie da eine Aussage machen?
Naja, wir haben das nicht nach Studenten aufgeschlüsselt, also dafür haben wir keine Daten, aber wir haben untersucht den Einfluss von formaler Bildung, Hochschulabsolventen. Man hat verglichen sozusagen Menschen mit und ohne Hochschulabschluss und herauskommt, dass Hochschulbildung einen positiven Einfluss hat, allgemein auf Islamfeindlichkeit, senkt also Islamfeindlichkeit. Allerdings, und das ist jetzt auch alarmierend für Studenten, die Fremdenfeindlichkeitsforschung geht heute davon aus, dass im Bereich des Islams Bildung nur begrenzt ein dämpfender Faktor ist, weil zwar 10% Abnahme zu erkennen ist, sich aber die Islamfeindlichkeit auch unter Studierenden immer noch auf einem sehr hohen Niveau bewegt, nämlich etwa bei 40% der Befragten. Das heißt, ein gutes Drittel, wenn nicht mehr, 40% der Hochschulabsolventen ist immer noch islamfeindlich unterwegs. Das heißt, mit unserem Bildungssystem stimmt doch irgendwas nicht. Die Art der Bildung, die wir haben, ist möglicherweise, gibt nicht viel her in Sachen Aufklärung über den Islam. Wir haben eine, um es mal auf den Punkt zu bringen, doch noch sehr eurozentrische Bildung, die möglicherweise Teile der Welt mit einschließt, gerne Amerika, gerne die ehemaligen Kolonialgebiete, aber die außereuropäische Welt, Asien, Afrika, Lateinamerika, doch noch weitestgehend ausschließt, zumindest nicht gleichrangig behandelt. Und auch viele unserer gebildetsten Intellektuellen in Deutschland, viele Akademiker und Wissenschaftler transportieren Vorurteile und haben sehr diffuse Vorstellungen von der islamischen Welt. Es gibt eine Fachwissenschaft der Islamwissenschaft, die gut aufgestellt ist, die international renommiert ist. Aber diese Fachwissenschaft kann sich sozusagen in die großen Fächer der Politik, Wissenschaft, Gesellschaftswissenschaften nicht zwangsläufig durchsetzen und ist hier auch eher ein Zaungast als wirklich im Mainstream vorhanden. Das heißt, wir haben auch im Bildungssystem Aufgaben zu bewältigen. Bildung ist ja auch nicht nur Wissen, sondern transportiert auch Werte. Der Wert sozusagen der Toleranz scheint gut transportiert zu werden im Allgemeinen, aber in Sachen Wissen und Aufklärung über die islamische Welt haben wir sicherlich noch Nachholbedarf. Mal ein Beispiel, wenn ich meine Studenten frage, ob sie wissen, dass Jesus ein Prophet auch des Islam ist, gucken sie mich in der Mehrzahl dann ungläubig an und haben das noch nie gehört. Das darf eigentlich für einen gebildeten Abendländer, ich benutze den Begriff jetzt mal mit Absicht, nicht der Fall sein, denn wer sich für aufgeklärt hält, muss wissen, dass Jesus aus Sicht des Islam ein Vorgänger von Mohammed war und keinesfalls sein Feind.
Herr Hafes, waren Sie schon bei einer Pegida-Gegendemonstration?
Ich wollte vergangenen Montag hingehen nach Leipzig, habe es aber beruflich nicht geschafft. Würde gerne mal gehen, um auch die Komposition, die Zusammensetzung zu beobachten und würde das eigentlich rasend gerne machen und warte auf die nächste Möglichkeit, daran teilzunehmen. Denn ich halte das schon für wichtig, dass sich, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, der liberale, offene Teil Deutschlands meldet. Das tut er ja auch im Moment. Und wir haben sowas wie eine Auseinandersetzung eigentlich zwischen, dem nach wie vor rechtskonservativen und illiberalen und dem liberalen Deutschland. Auch das muss man möglicherweise nicht nur negativ sehen, sondern hier liegen jetzt Dinge offen, auf dem Tisch, die vorher vielleicht nur von Experten gewusst wurden und die jetzt eigentlich jeder sehen kann. Deutschland ist nicht durchgehend liberal, sondern ein Teil der Menschen hier muss Toleranz noch lernen. Das klingt ein bisschen erzieherisch, aber ich glaube, das ist in einer liberalen Demokratie unvermeidlich.
Aber Sie sehen schon die Chance, dass Toleranz erlernbar ist. Also Sie haben die Pegida-Demonstranten und andere noch nicht aufgegeben
Ich gebe sie
quasi.
nicht auf. Nein, es gibt Theoretiker, die glauben, dass es immer Feindbilder gibt und dass gerade in einer Demokratie sozusagen als Tribut für die innere Vielfalt ein äußeres Feindbild da sein muss. Aber die Muslime sind eben kein äußeres Feindbild. Sie sind hier unter uns. Insofern muss eigentlich eine Aufklärung und Relativierung möglich sein. Zumindest bei einem großen Teil. Ich glaube, auch bei einem Teil der Pegida-Anhänger wird das möglich sein. Wir wissen allerdings in der Soziologie, dass es immer einen gewissen Prozentsatz von Menschen gibt, die einfach einen dogmatischen Denkstil anhängen, die nicht wissen wollen, auf gut Deutsch, wo Vorurteile auch eine eher emotionale Funktion haben und das mit Aufklärung wenig zu tun hat, die auch nicht relativierbar sind. Aber wie wir von den klassischen Studien von Adorno und so weiter wissen, ist das immer nur ein Teil einer Gesellschaft. Und warum soll das alle Pegida-Anhänger betreffen? Wie gesagt, es ist eine sehr diffuse Gemengelage. Ich glaube, dass viele Menschen, die bei Pegida mitmarschieren, das aus einer allgemeinen Frustration heraus tun und durchaus möglicherweise bei Aufklärung auch davon Abstand nehmen könnten. Ich halte das nicht für eine festgefügte ideologische Bank. Weniger oder mehr als Pegida verunsichert mich auch und beängstigt mich auch das gleichzeitige Auftreten der AfD. Das heißt, die Frage, ob wir hier nicht eigentlich sowas wie eine in Anführungszeichen Normalisierung in Deutschland erleben, die wir im Rest Europas schon haben, nämlich die Etablierung einer rechtspopulistischen Partei, die das zur Politik macht. Jetzt will ich nicht unbedingt an die Nazis erinnern, aber das ist natürlich das ultimative Menetekel, dass man hier eine intolerante Partei hat, die die Demokratie benutzt, um die Liberalität abzuschaffen. Auch wenn wir natürlich lange nicht so weit sind und auch wenn ich glaube, dass unsere Demokratie stabil genug ist, um das auszuhalten, muss man da einfach wachsam sein an der Stelle.
Wachsamkeit, zeigen, dass es einen liberalen und offenen Teil Deutschlands gibt, Wissen über den Islam erlangen und vor allem Offenheit für Kontakt und Gespräche mit Muslimen. Das klingt doch vielleicht sogar schon nach ein paar weiteren Zielen für 2015. Wer noch mal genauer nachlesen will, findet neben den Büchern auf der Website der Bertelsmann Stiftung eine Zusammenfassung der Sonderauswertung Islam. Den Link dazu müsstet ihr nach der Sendung auf unserer Facebook-Seite finden.